Luise. Sie muss ein ungeheuer leidenschaftlich bewegtes Kind gewesen sein. Als sie 12 Jahre alt ist, wird sie zum ersten Mal von einem Verwandten in die Oper eingeladen. Sie ist noch nie im Theater gewesen. Ganze 8 Tage verbringt sie in seliger Erwartung. Der Festtag bricht an. Um die Mittagszeit beginnt sie, sich anzukleiden. Als sie in vollem Staat ist, zieht sie alles wieder aus. Sie meint, sie muss noch einmal baden, um fein genug für die Oper zu sein. Die Eltern sind auf einem Ausflug und das Dienstmädchen hat sich freigenommen, sodass sie ganz allein im Haus ist. Sie sitzt nun da und wartet und wartet. Die Zeit vergeht nur langsam, doch sie erklärt sich selbst, dass es immer so ist, wenn man auf etwas Herrliches wartet. Sie wartet und die Sonne geht unter, die Sonne soll ja auch untergehen. Über den roten Abendhimmel sieht sie vom fernen Horizont die Dunkelheit sich nähern wie ein gewaltiges Unwetter. Sie bleibt am Fenster. Nun tauchen die Sterne auf. Jeder Stern versetzt ihr einen kleinen Stich in der Seele, eine seltsame kleine verzagte Angst, eine Angst, der sie keinen Platz einräumen will. Sie horcht nach jedem Passanten, nach dem Poltern der Wagen. Niemand nähert sich ihrer Haustür. Die Kirchenglocken schlagen jede Viertelstunde. Sie sitzt da und horcht und späht hinaus in die Dunkelheit, als könnte sie mit ihren Augen und Ohren den Vetter herbeirufen. Die Oper hat längst begonnen. Sie weint nicht. Dann und wann betastet sie zwar die Augen, doch in ihnen sind keine Tränen. Sie starrt vor sich hin. Ihr Herz pocht, hämmert. Sie ist gleichsam eine lebendige Feuersbrunst. Die Uhr schlägt 12, es ist Mitternacht, die ganze Stadt schläft. Sie sitzt da und starrt in die Dunkelheit. Die Eltern kommen nach Hause und finden sie am Fenster vor. Ihre Augen haben einen sonderbaren, halb gebrochenen Ausdruck. Sie erkennt niemanden. In derselben Nacht sinkt sie mit Nervenfieber dahin. Und erst als sie wieder zu sich kommt, erfahren die erschrockenen Eltern die Ursache für ihre Erkrankung. Man schüttelt den Kopf. Man prophezeit ihr eine traurige Zukunft. Wie soll es ihr später ergehen, wenn sie schon als 12-Jährige Nervenfieber bekommt, nur weil ein Vetter eine versprochene Karte für die Oper vergessen hat. Alles in ihr ist Stimmung. Bald ist ihr Inneres ein brodelndes Wirrwarr unbändiger Mahlströme. Bald schwebt sie in lichten Träumen. Bald ist ihr Wesen verdunkelt von brütender Schwermut. Ein jedes Leiden, das sie erblickt, von dem sie hört, macht sie sich zu eigen. Sie liest Zeitschriften und weiß im Voraus, dass jede Seite ihr qualvolle Augenblicke bescheren wird. Sie liest Bücher und kämpft gegen die Schicksale an, die der Dichter seinen wehrlosen Protagonisten aufzwingt. Ihre Kinderhände ballen sich in ohnmächtigem Tatendrang zu Fäusten. Sie will regeln, helfen, lindern. Sich in ohnmächtigem Aber sie ist doch nur ein Kind und sie lebt inmitten von Erwachsenen, die sie nicht verstehen. Ihre Mutter ist vom Wesen und ihrer Natur her die geborene Marquise. Sie wünscht sich zuallererst, dass die Tochter als Dame erzogen wird und wenn es etwas gibt, was Luise von Kindheit an instinktiv verabscheut und verachtet, dann ist es das Damenhafte. Die Schule ist ihr eine Qual. Mit vorzüglichem Scharfsinn erkennen sie, dass die Kinder getriezt und gequält werden und dass sie dadurch böse werden. Der Unterricht kommt ihr so überflüssig vor wie Peitschenhiebe, mit denen man ein Pferd antreibt. Sie begreift, dass man das Tier mit ein bisschen grünem Klee und ein paar freundlichen Worten dazu bekäme, sein Möglichstes zu leisten. Ohne etwas davon zu wissen, ist sie eine leidenschaftliche Anarchistin. Schon als Kind wünscht sie sich, dass die Welt und sie selbst darin besser zugrunde gehen soll, wenn man die Gerechtigkeit nicht aufrecht erhalten kann. Sie hat eine schöne Singstimme und ein ausgeprägtes mimisches Talent. Verwandte und Fremde versuchen, sie auf die Bühne zu locken. Man verspricht ihr eine glänzende Zukunft. Nicht einen Augenblick lang lässt sie sich in Versuchung führen. Vor ihrem inneren Auge sieht sie kleine Kinder Ringelreihen tanzen und hört sie glücklich lachen und jubeln. Diese Vision wird zur treibenden Kraft ihres ganzen späteren Lebens. Das Herrlichste, meint sie nun, müsse es sein, von Dorf zu ziehen und kleine Kinder das zu lehren, was sie zuvor noch nie jemand gelehrt hat. Dass sie sich nur am Jetzt erfreuen sollen, dass sie singen und tanzen sollen und dass sie gar nicht an das Morgen denken sollen. Und sie beginnt, sich zur Lehrerin ausbilden zu lassen. Sie begibt sich in ein Lehrerseminar, aber nur, um mit Schrecken festzustellen, dass es hier genauso falsch zugeht wie in der Schule ihrer Kindheit. Niemand denkt daran, die Kinder glücklich zu machen. Alles ist nur darauf ausgerichtet, sich mit totem Wissen vollzustopfen, um danach auch die unschuldigen Kinder damit vollzustopfen. Also fährt sie nach Zürich und macht sich daran zu studieren. Und dort in der schönen Natur, umgeben von jungen, nach Wissen strebenden Menschen aus aller Herren Länder, erfährt sie zum ersten Mal wirklich Befreiung durch die Arbeit. Sie hat jetzt plötzlich das Gefühl, dass ihr Kopf ein leerer Sack ist, den sie aus dem einen oder anderen Grund möglichst schnell gefüllt bekommen sollte, um später auf die eine oder andere Weise andere am Inhalt des Sackes teilhaben zu lassen. Dort erhält sie Einblick in viele verwirrende und verwickelte Menschenschicksale. Und jetzt kann sie sich nicht länger enthalten. Jetzt greift sie ein, sowohl wenn sie Kraft ihres Verstandes und Instinkts wirklich helfen kann, als auch wenn sie ihrem natürlichen Drang nach Ganzheit und Wahrheit folgend meint, zum Richtigen zu raten, womöglich ohne einzusehen, dass es Menschen gibt, die aus freiem Willen für sich und andere das Verderben suchen. Sie erntet teuer erkaufte Erfahrungen. Ihr Glaube an das gesagte Wort erleidet manch eine Narbe, aber sie lernt die Menschen kennen. Ihr eigenes Wesen ist Leidenschaft. Sie opfert sich für alles auf, was der Augenblick bringt. Sie ist selbst dieser Augenblick, sodass Freude oder Kummer sie ganz erfüllen und sich ihrer bemächtigen. Glücklicherweise fand ihr brennendes Herz bereits früh die richtige Gegenliebe und dem Mann, den sie als kaum 20-Jährige wählte, gelang es, vollständig und dauerhaft diese Seite ihres Wesens auszufüllen, sodass sie nie einer anderen erotischen Verlockung begegnete, geschweige denn erlag. Natürlich will man sagen, und dies zu Recht meinen, dass so etwas eine persönliche und intime Angelegenheit ist, die nichts mit ihrer späteren Arbeit zu tun hat, aber trotzdem ist sie von unumstößlicher Bedeutung. Denn nur der vollkommen Glückliche und der bodenlos Unglückliche können im Verhältnis zu anderen Menschen etwas Großes und Wertvolles leisten. Ihre auffallend schöne Ehe ist so nicht bloß für sie selbst ein Glück, sondern auch eine Hilfe bei ihrer Arbeit für andere. In Zürich bereitet sie sich also ruhig auf eine Zukunft vor, die ihr selbst noch keineswegs klar ist. Sie weiß nur, dass sie auf die eine oder andere Weise mit Kindern zu tun haben wird, mit tanzenden und singenden Kindern. Als sie den Doktorhut aufsetzt, ist sie im wahrsten Sinne des Wortes kindlicher als damals, als sie als Siebenjährige die Klassiker las oder traurige, selbstgedichtete Lieder mit dem Sturmwind um die Wette sang. Eine Schule zu gründen, ist für sie gleichzeitig überraschend wie selbstverständlich. Wie sie zu dieser Schule kam, würde ich gerne, sehr gerne erzählen, ob schon das etwas ist, wozu ich gar keine Erlaubnis habe. Doch ich kann hoffen, dass sie die dänische Ausgabe dieses Buches nicht liest und so meine Indiskretion nicht entdeckt. Sie hatte vergeblich versucht, eine Anstellung an einer der besten Schulen jener Zeit zu bekommen. Man wagte nicht, sich mit ihr einzulassen. Sie sah viel zu jung und viel zu fröhlich aus. Vor so einem Küken konnte doch kein Kind Respekt haben. Und Respekt, das war die Losung. Bis sie die bestehenden Grundanschauungen über den Haufen warf. Ihr wurde bewusst, dass sie also selbst eine Schule besitzen musste. Aber eine Schule ist nichts, was man bekommt, nur weil man es sich wünscht. Schulen stehen nicht am Wegrand wie Blumen und rufen, pflück mich, ich gehöre dir. Eine Schule kostet Geld. Und das Geld war das Einzige, was sie nicht hatte. Im Übrigen verstand sie sich weder auf Geld, noch hatte sie Interesse daran. Und bis zum heutigen Tag hat sie sich solch eine eingefleischte Verachtung für den Mammon bewahrt, dass ihre jungen Sekretäre, wenn Eltern in ihrer Abwesenheit ihre Kinder anmelden, scherzhaft fragen, ob sie nicht vielleicht etwas falsch gemacht haben, weil sie ihnen keine kostenlose Schulplätze aufgezwungen haben. Es kommt vor, dass Kinder von Millionärseltern ganze oder zur Hälfte kostenlose Schulplätze haben, weil sie nicht daran denkt, die Verhältnisse zu untersuchen, davon ausgehend, dass alle dieselbe Auffassung von Geld haben wie sie. Aber das war die Schule. Sie war alt und erbärmlich und konnte deshalb für die geringe Summe von 3000 Kronen erstanden werden, die sie also nicht hatte. Da dachte sie, ich muss sie mir leihen, und sie begab sich zu reichen Verwandten. Aber diese waren der Meinung, dass es sich für eine junge, unverheiratete Frau wirklich nicht ziemt, Schulvorstand zu sein. Sie weigerten sich glatt. Also ging sie zu diesen Leuten, die Geld gegen Zinsen verleihen. Sie sahen ihre goldenen Augen und lachten und schüttelten den Kopf. Was für ein Pfand konnte sie anbieten? Sie lag nachts, Sie lag nachts wach, konnte am Tag nicht essen. Die Schule wollte sie haben. Sie musste sie haben. Sie ging planlos durch die Straßen, schaute wie gewöhnlich die Häuser an, um die zu finden, wo man gegen Wucherzinsen Geld leihen konnte. Ein Schild mit einem Namen ließ sie stutzen. Sie erinnerte sich dunkel, dass sie in Zürich einem jungen Mädchen dieses Namens geholfen hatte. Womit hatte sie vergessen? An diese Erinnerung klammerte sie sich, trat in die Rechtsanwaltskanzlei ein, natürlich ohne das junge Mädchen zu erwähnen. Der Chef hörte sich ihre Darstellung an, aber als sie zu dem Wunsch kam, 3000 Kronen zu leihen, lächelte er eher wie all die anderen. Liebes Fräulein. Er wollte nicht glauben, dass sie verheiratet war. Ich müsste mehr als dumm sein, wenn ich das Geld ohne Kaution verleihen würde. Sie ging mit gesenktem Kopf davon. Tags darauf sollten die Papiere unterschrieben werden. Hatte sie das Geld nicht, würde sie die Schule nicht bekommen. Am Nachmittag kam ein Expressbote. Das Geld liegt in meiner Kanzlei bereit, oder sollten Sie es noch heute benötigen, so können Sie sich einen Scheck in meiner Privatwohnung abholen. Luise war nicht erstaunt. Sie war nur ein wenig müde. Am nächsten Morgen wurde sie in der Kanzlei vorstellig und erfuhr den Zusammenhang. Der Rechtsanwalt hatte, als er nach Hause kam, seiner Frau und Tochter von der kleinen glühenden Person erzählt, die ohne weiteres Geld haben wollte, um eine Schule davon zu kaufen. Er hatte ihren Namen erwähnt und seine Tochter hatte weinend die Arme um seinen Hals geschlungen und ihn sozusagen gezwungen, das Telegramm zu senden. Ich schulde ihr viel mehr, als du je mit Geld bezahlen kannst, hatte sie gesagt. So bekam Luise ihre Schule. Und durch einen merkwürdigen Zufall rührte das also von einer beinahe vergessenen guten Tat her. Aber gerade das ist das Bezeichnende für sie. Sie hegt den felsenfesten Glauben, dass alles auf die eine oder andere Weise mit Zins und Zinseszins zurückkommt. Oft habe ich sie über einen Menschen sagen hören, er wird unbedingt helfen, er hat mir einmal Unrecht getan und wird sich erst frei fühlen, wenn er es wieder gut macht. Sie hat Freunde, echte, zuverlässige Freunde auf der ganzen Welt und diese Freunde sind auch die Freunde ihrer Freunde. Ihr Freund zu sein, ist wie ein Freimaurerzeichen. Überall funktioniert die Brüderlichkeit des Händedrucks. Sie hat ihre Schule und nun gilt es, diese auf bestmögliche Art und Weise zu leiten. Früher wollte sie die Kinder ja lehren zu tanzen und zu singen und zu lachen. Aber das Leben hat sie selbst gelehrt, das Wissen die Welt größer, heller und glücklicher macht. Und deshalb beschließt sie, dass die Kinder, die man in ihre Obhut gibt, lernen sollen, das Leben zu leben und nicht nur davon zu träumen oder es zu verspielen. Sie macht sich ans Werk, bebend vor Verantwortungsgefühl, jedes traurige Kindergesicht bereitet ihr schlaflose Nächte. Erst als sie entdeckt, welche Macht sie über die jungen Herzen hat, beginnt sie sicheren Boden unter ihren Füßen zu spüren. Sie hat keine Theorien oder genauer, sie fühlt, dass sie keine Theorie der lebendigen Wirklichkeit standhalten kann. Sie erkennt, dass jedes Kind eine Welt für sich selbst ist, eine Weltkugel, die man zuerst entdecken muss, bevor man jeden Fußbreit Erde darauf erobert.